Ich habe wieder die Aufgabe und das Vorrecht, Gottes Wort heute Morgen auszulegen. Und ich möchte euch bitten, mit mir wieder das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Und zwar diesmal im zweiten Kapitel. Wir haben das erste bereits hinter uns gelassen und können heute den ersten Abschnitt des zweiten Kapitels zusammen betrachten. Und ich werde damit beginnen, einfach diese Geschichte einmal vorzulesen. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Das ist der Abschnitt aus dem Leben Jesu für heute Morgen, den wir betrachten wollen. Und ich denke, ja, das Hauptthema dieses Textes drängt sich auf. Es ist Sündenvergebung. Jesus kam, um Sünden zu vergeben. Damit etwas mal wieder sehr Grundlegendes an diesem Morgen, aber ich hoffe, dass wir auch als Christen nicht müde werden, immer wieder uns an die Grundlagen zu erinnern. Denn auch gerade dieser Abschnitt hat im Markus-Evangelium doch im Aufbau eine zentrale Rolle. Es ist ein Knackpunkt an dieser Stelle. Ich hatte in den vergangenen Predigten schon gesagt, wir haben heute die 4. von 4 Erzählungen über Heilungen, die Markus aneinander reiht. 4 Heilungen, 4 Wunder, die der Herr Jesus tat. Damit 4-mal die Offenbarung seiner Macht, Wunder zu tun, aber auch gleichzeitig immer in Verbindung damit, dass er mit diesem Wunder eine tiefere Wahrheit transportieren möchte. Oder in diesem Abschnitt. Wir hatten die Heilung eines dass ein böser Geist ausgetrieben wurde. Und gleichzeitig die Lehre, die dabei mitschwang, dass Jesus eben Vollmacht hat. Vollmacht auch über die Welt der Finsternis. Dann hatten wir eine Erzählung, wo einfach mehrere Leute geheilt wurden, den Versen 29 bis 39, in dem Jesus aber auch zum Ausdruck brachte, dass er eigentlich Größeres zu geben hat als Heilung von Krankheit, nämlich durch seine Lehre. Dann hatten wir die Heilung eines Aussätzigen, die Verse 40 bis 45, durch das er zeigte: Ich kann euch vor Gott reinmachen. Ich kann euch reinmachen in den Augen Gottes. Und die 4. Heilung, die wir nun betrachten, wo die Heilung eines Gelähmten, wo er aber mitlehrt, ich kann Sünden vergeben. Und diese vierte Heilung und diese Wahrheit, die transportiert wird, ist die größte von diesen vier und auch die, in dem all das andere mündet. Wenn Gott, wenn der Herr die Macht der Finsternis über uns brechen will und wenn er uns letztendlich auch die Macht der Krankheit, also der Last des Sündenfalles, wegnehmen möchte, endgültig, und wenn er uns in Gottes Augen reinmachen will, dann muss er uns die Sünden vergeben. Das Problem, mit dem all das zusammenhängt, all unser Unheil, ist unsere Sünde. Und das ist gerade im Markus-Evangelium, also wir hatten heute Morgen auch die Geschichte im Matthäus-Evangelium schon gehört, in der Anbetungszeit, hier in Aalen zumindest, aber dort ist es nicht so zentral angeordnet, weil im Markus-Evangelium wird uns der Herr ja als Diener präsentiert, also mit besonderem Fokus darauf. Und die Vergebung unserer Sünden ist der Hauptdienst, den der Herr Jesus, als er in die Welt kam, zu tun hatte, tun wollte und getan hat. Die Vergebung unserer Sünden ist das größte Bedürfnis, das wir als Menschen haben und damit auch der größte Dienst, der uns getan werden kann. Und ich sage deshalb, dass es ein Knackpunkt ist, weil die Geschichte gleichzeitig die vierte der vier Heilungen ist und gleichzeitig die erste von vier Infragestellungen des Herrn ist. Also wir haben gesehen, der Herr vergibt die Sünden und heilt und gleichzeitig sind dort Schriftgelehrte, die ihn in Frage stellen. Und Markus wird nach dieser Geschichte drei weitere Konfrontationen zwischen dem Herrn Jesus und den Pharisäern erzählen und dann eine fünfte Geschichte, in der der Herr Jesus die Pharisäer in Frage stellt und daraufhin wollen sie ihn umbringen. Also, wir sehen, diese Geschichten haben durchaus Sinn, wie sie angeordnet sind und wollen auch dadurch etwas transportieren. Und heute setzen wir uns eben mit dieser Geschichte der Heilung des Gelähmten auseinander. Ich habe die Predigt aufgegliedert und zwar nach folgendem Schema. Hier stehen speziell drei Personen oder Personengruppen im Zentrum. Der Gelähmte und seine Freunde, der Herr Jesus und die Schriftgelehrten. Und danach habe ich die Gliederung aufgebaut. Nämlich, was Jesus geben will, warum der Gelähmte es bekommt und warum die Schriftgelehrten es ablehnen. Nach diesem Schema wollen wir heute durch diesen Text gehen. Was Jesus geben will, warum der Gelähmte es bekommt und warum die Schriftgelehrten es ablehnen. Und nun beginnen wir wirklich in den Text einzudringen, Stück für Stück. Vers 1 lesen wir: Nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Wir hatten im ersten Kapitel, daran erinnert sich jetzt natürlich nicht jeder, in Vers 38 gelesen, oder in diesem Abschnitt, die ersten zwei Geschichten spielten in Kapernaum sich ab. Dort trieb er den bösen Geist aus und dort heilte er viele. Aber dann zog er sich zurück, obwohl noch viele da waren, die von ihm geheilt werden wollten, und sagte: Nein, ich muss umherziehen und predigen, denn dazu bin ich gekommen. Und dann begann er eine Predigttour, eine Reise durch Kapernaum, durch Galiläa. Das lesen wir in Vers 38 und 39. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Also es war eine Reise, wahrscheinlich eine längere Reise, aber wir wissen nicht wie lang. Und eben in Kapitel 2 nun kehrt er nach Kapernaum zurück. Also dieser Reisedienst ist nun beendet. Er kam zurück und man hörte, dass er im Haus sei. Dazu muss ich was sagen, weil ich dazu schon mal was gesagt habe und das auf Gegenwind gestoßen ist. Dieses, dass er im Haus sei, kann auch übersetzt werden mit, dass er zu Hause sei. Und ich habe gesagt, dass es sein Haus sei und das wurde mir angekreidet. Ja, damit habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist nicht ganz sicher, welches Haus es war. Manche gehen davon aus, dass es das Haus von Simon und, also von Petrus und Andreas war. Von bin ich nicht ganz überzeugt. Auf jeden Fall wissen wir, dass Jesus schon vorher wirklich seinen Wohnsitz nach Kapernaum verlagerte. Das lesen wir in Matthäus 4, Vers 13. Ob es nun das Haus war, in dem hinfort auch seine Mutter lebte, oder wirklich bei Petrus, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall war das das Haus, das als sein Zuhause bezeichnet werden konnte. Das steht ganz klar in diesem Vers. Es ging um das Thema, ob Jesus jetzt komplett mittellos war oder nicht. Nun, als er umherreiste, war er auf jeden Fall in dem Sinn mittellos. Er war auf jeden Fall wieder in Kapernaum und die Leute haben davon gehört und wussten, wo sie hin mussten und gingen zu diesem Haus und versammelten sich sogleich dort, bis kein Platz mehr im Haus war. Ja, das entspricht tatsächlich dieser orientalischen Kultur, dass man einfach kommt, ohne groß sich anzumelden. Bis kein Platz mehr war. Und getreu seinem Dienst, lesen wir am Ende von Vers 2, er verkündigte ihnen das Wort. Er predigte, denn dazu war er gekommen. Und nun beginnt eben die Hauptgeschichte. Nämlich kommen nun etliche zu ihm und bringen einen Gelähmten. Ein Gelähmter, der nicht, ich weiß nicht, ob er nur nicht gehen konnte oder ob noch mehr gelähmt war. Auf jeden Fall musste er getragen werden. Er musste zu ihm getragen werden. Und solchen Gelähmten, das sei an dieser Stelle erwähnt, ging es, ja auch heute ist es eine schlimme Sache, gelähmt zu sein. Aber dringen wir noch ein bisschen darin ein, wie es damals noch war. Es gab keine Rollstühle oder so. Also selbst wenn es nur die Beine waren, er war völlig unfähig, sich fortzubewegen. Völlig eingeschränkt, völlig angewiesen auf andere. In Apostelgeschichte 3,2 lesen wir von einem Gelähmten, der jeden Tag an die Pforte des Tempels getragen wurde, um dort zu betteln. Also er musste seinen Unterhalt durch Betteln bestreiten und er hatte nicht mal selbst die Kraft, betteln zu gehen. Er war völlig abhängig, sein Leben war eben geprägt von Abhängigkeit, bestimmt auch von Scham, weil er betteln musste, von Schmerz. Und ja, ein doch sehr bemitleidenswertes Dasein, das er damit fristete. Aber scheinbar hatte er viele Freunde, die willens waren, ihn zu Jesus zu bringen, in der Hoffnung, dass sie ihn in Zukunft nicht mehr tragen müssen, sondern dass er von da an selbst gehen kann. Diese Menge bringen ihn her und sehen, sie kommen nicht rein. Ja, das Haus ist voll, draußen eine Riesenmenge und wir wissen nicht, ob die Leute aus Bosheit nicht Platz machten oder ob sie einfach nicht durch das Gedränge kamen. Auf jeden Fall sahen sie, wir schaffen es jetzt nicht zu diesem Mann. Aber sie sahen auch, wir müssen zu diesem Mann. Und ja, wir sehen, diese Verzweiflung treibt sie in Einfallsreichtum. Und wir müssen wissen, die Häuser damals waren üblicherweise Flachdächer. Und die Dächer wurden auch oftmals als Terrasse verwendet. Eigentlich üblicherweise. Und deshalb gab es auch oft eine Treppe, die aufs Dach führte. Vielleicht gab es so einen und sie gingen aufs Dach und dann heißt es, sie deckten das Dach ab und brachen es auf. Denn diese Dächer waren nicht mit, eben wie heute, Spitzdächer mit eben so Dachziegeln, sondern in der Regel waren auf die Wände Balken gelegt, auf diese Balken dann Steinplatten oder wieder kleinere Holzbretter. Und das war dann mit Lehm bestrichen, damit es dicht wird. Und das lesen wir eben hier. Sie rissen diese Ziegel raus und brachen die Lehmschicht auf. In anderen Worten, sie zerstörten dieses Dach. Einfach an dieser Stelle, wo Jesus gerade lehrte. Und jetzt stellt euch auch die Menge vor. Sie sitzt dort und hört zu. Und auf einmal fängt die Decke an zu bröckeln. Man denkt, vielleicht läuft da jemand. Und es bröckelt immer mehr. Und auf einmal kommt Tageslicht durch und das komplette Dach stürzt ein. Ziegel brechen runter. Die Aufmerksamkeit dürfte in diesem Moment von Jesus gewichen sein. Und nicht nur, dass sie das aufgebrochen haben, auf einmal lassen sie an vier Seilen wahrscheinlich einen Mann nach unten und legen ihn vor Jesus ab. Die Leute sind schockiert. Viele ärgern sich. Wenn es wirklich Petrus' Haus war, dann wird er sich geärgert haben, weil sein Dach zerstört wurde. Aber Jesus findet, bei Jesus sehen wir nichts von Ärger. Er sieht darin keinen Grund, sich zu ärgern, sondern er sieht den Beweis von Glauben darin. Den Beweis von Glauben. Und wie er nun reagiert, das hat weite Teile der Menge noch mehr schockiert, als dass hier gerade plötzlich das Dach zerbrochen wurde. Nämlich, anstatt wie erwartet zu sagen, steh auf und geh umher, sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Und das schockierte die Menge und das sollte die Menge schockieren. Das sagte er genau speziell in diesem Moment, an diesem Ort, vor diesen Leuten, damit diese Leute schockiert werden. Er tut mit Absicht genau nicht das, was sie nun erwarteten. Und dadurch lehrt er etwas. Ja? Manche gehen davon aus, dass oder ziehen in Erwägung, dass die Sünde dieses dass es vielleicht so war, dass die Sünde dieses Mannes speziell seine Lähmung verursacht hatte, entsprechend dem damaligen Denken. Aber davon steht hier nichts. Manche gehen davon aus, dass dieser Mann dachte, dass er wegen seiner Sünde gelähmt war und deshalb sein Herz nach Sündenvergebung lechzte. Auch das steht hier nicht, auch wenn es gut möglich war, weil es das gängige Denken damals war. Alles, was hier steht, ist, dass der Herr sprach, deine Sünden sind dir vergeben, und dass er sich danach vielmehr mit der Menge auseinandersetzt. Er sprach diese Worte also höchstwahrscheinlich in erster Linie für die Menge. Und damit auch für uns Leser heute. Er wollte dadurch lehren, und die Frage ist, was? Und das Erste, was er eben dadurch wirklich zum Ausdruck bringt, ist, dieser Mann mit seinem elenden Dasein, der völlig abhängig ist, der sich selbst nicht mal fortbewegen kann, selbst sein größtes Bedürfnis ist Sündenvergebung. Selbst von diesem Mann, der so viel zu leiden hat und dem er mit seiner Wundermacht so viel von diesem jetzigen Leid nehmen kann oder könnte. Auch sein größtes Bedürfnis ist Sündenvergebung. Und wenn sein größtes Bedürfnis Sündenvergebung war, dann ist auch dein und mein größtes Bedürfnis auf jeden Fall die Vergebung unserer Sünden. Und ich frage, ist dir das bewusst? Glaubst du das und glaubst du das wirklich, dass das deine größte Not ist und wenn dir das geschieht, deine größte Not genommen ist? Nun, warum ist es die größte Not? Weil all das Leid, das dieser Gelähmte ertragen musste, und es ist viel und weit mehr, als ich ertragen habe in meinem Leben, vielleicht und hoffentlich weit mehr, als ich noch ertragen muss, aber selbst wenn, so lehrt uns doch die Bibel, dass das Leid, das jeden Menschen, der mit unvergebener Sünde stirbt, in der Hölle erwartet, größer ist. Das sagt Jesus an mehreren Stellen und wir wollen zwei davon lesen. Schlagt mit mir Matthäus 5 auf. Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 27 bis 30. Matthäus Evangelium Kapitel 5, die Verse 27 bis 30. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus gibt sich alle Mühe, um die Drastik, die Dramatik dieses Sachverhaltes in Worte zu fassen. Ja. Und jeder stelle sich nur vor, er würde sich nun wirklich sein rechtes Auge ausreißen. Es ist besser. Es wäre von Vorteil, das zu tun. Nun, es ist für niemanden Vorteil, das wirklich zu tun, weil mit dem Auge niemals die Sünde ausgerissen wird. Und bevor du dein Auge ausreißt, mach es zu. Und dennoch, es geht um die Dramatik, die dadurch vermittelt wird, und die ist real. Noch eine andere Stelle, Lukas 12, 4 und 5. Und auch das zeigt uns schon, Jesus verwendete oft möglichst viele Worte, um die Dramatik dieser Sache rüberzubringen. Lukas 12. Lukas 12, ab Vers 4 und der Vers 5. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Für Jesus war die Hölle definitiv keine Symbolik, sondern eine Realität, auf die für jeden von uns der noch nicht Vergebung für seine Sünden hat, eine beständige Gefahr darstellte und darstellt. Es ist eine Realität. Diese Realität zu akzeptieren, fällt niemandem leicht. Es passt nicht in unser Denken, nicht in unsere Vorstellungen. Und wir wollen das auch einfach nicht. Aber es ist wahr. Viele Menschen, wenn man mit ihnen anfängt, über den Glauben zu reden, dann sagen sie, es sei ja ein Widerspruch zu der Existenz eines Gottes, dass es so viel Leid in der Welt gibt. Aber das stimmt nicht. Es ist kein Widerspruch, dass es Leid gibt. Es lehrt uns etwas über Gott, dass es Leid gibt. All die schlimmen Dinge in dieser Welt, wie dass es Gelähmte gibt, dass Gott all das zulässt, ist eine Warnung Gottes an jeden Menschen. Es zeigt uns, wir haben ein Problem mit Gott. Es ist nicht alles in Ordnung in dieser Welt, weil nicht alles in Ordnung zwischen uns und Gott ist. Das müssen wir wissen, glauben und den Leuten sagen, wenn sie eben solche Einwände bringen. Wir haben ein Problem mit Gott. Es ist Gottes und es ist damit sogar eine Gnade Gottes, dass er diese Dinge, dass es war, im Alten Testament beschreibt er Gott es als Warnungen, die er aus Gnade tut. Weil er will, dass wir umkehren, dass wir erkennen, dass es ein Problem gibt und dass wir eine Lösung für dieses Problem brauchen. Als meine Großeltern gestorben sind, habe ich ein wenig über die Vergänglichkeit und auch die Schmerzen des Alters nachgedacht. Und mir kam, dass sogar die Tatsache, dass jeder Mensch so langsam auf den Tod zusterben muss und Gebrechen mehr werden, Leiden mehr werden und am Ende man diese Menschen, die Alten, sieht und nur noch Mitleid haben kann. Selbst das ist Gottes Gnade, weil er zum Alter hin immer mehr zeigt, du hast ein Problem. Ja? Je älter man wird, desto mehr kann man der Realität des Leides eben nicht mehr aus dem Weg gehen, weil man sie selbst erfährt. Und ich habe auch ihr dann immer wieder gesagt, dass sie so viel leidet, damit zeigt ihr Gott nur noch mal ganz eindringlich bis zu ihrem Tod hin, du hast etwas in Ordnung zu bringen mit Gott. Es ist nicht alles in Ordnung. All dein Leid prophezeit dir keine Herrlichkeit, die jetzt auf dich wartet. Es sei denn, du weißt, was auf dich zukommt und hast eine Lösung dafür, nämlich Sündenvergebung. Wir brauchen Vergebung für unsere Sünden, weil unsere Sünden der Grund sind, dass Gott zornig auf uns ist. Der Grund, warum die Hölle wartet. Wir brauchen Vergebung, weil wir Schuld haben. Und dafür kam Jesus. Das war sein Hauptdienst. Das will er eigentlich geben. Das will er auch heute jedem anbieten. Das sollen auch deshalb wir heute jedem anbieten. Das ist auch heute für uns, wir vergessen das schnell, weil die gegenwärtige Not ist vor Augen. Aber das Beste, was du einem Menschen tun kannst, ist ihm zu helfen, zur Vergebung seiner Sünden zu gelangen. Vergessen wir das nicht. Und auch für dich ist es das Größte, was du haben kannst, Sündenvergebung. Und nochmal, glaubst du das? Und wenn du sagst ja, dann hier ein Test. Stell dir vor, wie es diesem Gelähmten ging. Er kam und nachdem sie dieses Hindernis überwunden hatten und er vor Jesus lag, auf dem Boden, nachdem sie extra die Decke durchbrochen hatten und er endlich da war, wo er hin wollte, um endlich die ersehnte Heilung zu erfahren, sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und nichts von Heilung. Stell dir vor, du wärst der Gelähmte. Wäre das ein Grund für dich, enttäuscht oder glücklich zu sein? Ist es besser, geheilt zu werden oder Vergebung zu bekommen? Jetzt fragen wir uns das. Und wir müssen natürlich auch erkennen, dass unser Denken und unser Empfinden oft inkonsequent ist und nicht mit dem, was wir eigentlich glauben, übereinstimmt. Aber darum sage ich das, denn wir müssen uns darin prüfen und Buße tun, wo unser Denken nicht mit unserem Glauben übereinstimmt und danach streben, wirklich unser Denken dem anzugleichen. Jesus kam, um in erster Linie um Sündenvergebung zu bringen. Das ist, was er geben will. Aber nun richten wir unser Augenmerk eben auf den Gelähmten und seine Freunde. Warum bekommt der Gelähmte die Vergebung? Warum kann sie ihm ausgesprochen werden? Denn die Tatsache, dass Jesus Vergebung bringen will, wirft ja die Frage auf, wie bekommen wir die nun? Und auch diese Frage wird beantwortet im Text. Das heißt, Jesus sprach diese Worte, als er ihren Glauben sah. Glaube. Glaube führt zur Sündenvergebung. Nicht Werke, Glaube. Der Glaube an den Herrn Jesus. Aber was heißt es, dass er ihren Glauben sah, müssen wir uns nun fragen. Jesus sah ihren Glauben. Woran sah er ihn? Und ich denke, es liegt auf der Hand, dass er ihn an diesem großen Aufwand sah, den sie betrieben haben, um diesen Gelähmten vor ihn zu bringen. Es heißt ja, er sah ihren Glauben. Mehrzahl, also richtet sich dieses Wort zuerst mal auf die Freunde des Gelähmten. Ihren Glauben. Und was sah er? Er sah, dass sie völlig überzeugt waren, dass Jesus fähig war, ihren Freund zu retten, zu heilen, und dass allein bei Jesus Hilfe war, und dass deshalb die absolute Notwendigkeit bestand, ihn zu Jesus zu bringen. Und dass gerade in diesem Moment nichts anderes wichtig ist, als ihren Freund irgendwie vor Jesus zu bringen. Das glaubten sie und nach diesem Glauben handelten sie. Nur deshalb waren sie bereit, sich über all die merkwürdigen Blicke und Zurufe der Leute, die wahrscheinlich von außen kamen, als die auf einmal angefangen haben, dieses Haus zu zerstören, sich ihnen widersetzten, ihnen trotzten und weitermachten, bis sie bei Jesus waren. Und wie bei ihnen räumt auch Gott heute oft manche Hindernisse nicht aus dem Weg, um zu Jesus zu kommen. Bewusst. Damit Glaube sichtbar wird, indem diese Hindernisse überwunden werden. Und dieses Hindernis kann sein, dass das Umfeld und die Familie dagegen sind, dass jemand einmal zu Jesus kommt. Es kann auch sein, dass es ganz anders sich zeigt, dass jemand einfach im Gebet um diese Gewissheit ringen muss. Oftmals räumt Gott diese Hindernisse bewusst nicht aus dem Weg, denn Gott will Glauben sehen, der Hindernisse überwindet. Der bereit ist, Hindernisse zu überwinden. Denn wenn die Hindernisse auftreten, dann können auch die Zweifel hochkommen. Dann kommt die Frage, ist es das wirklich wert? Kann der mir wirklich helfen? Bekomme ich nicht auch woanders Hilfe? Ist mir die Tatsache, dass andere dann komisch auf mich gucken, nicht doch zu viel wert, um jetzt alles daran zu setzen, zu Jesus zu kommen? Der Herr will den Glauben sehen, der diese Hindernisse überwindet. Diesen Glauben sah er, und weil er diesen Glauben sah, sprach er, deine Sünden sind dir vergeben. Nun müssen wir aber noch etwas genauer fragen, nämlich danach, an was glaubten sie? Denn wie ich es jetzt beschrieben habe, ging es ja nur darum, dass sie glaubten, dass Jesus heilen kann. Aber das entspricht eigentlich nicht so ganz unserer Vorstellung und der restlichen Bibel, dass der Glaube, dass Jesus einen Gelähmten heilen kann, zur Sündenvergebung führt. Hat ja erstmal gar nichts damit zu tun. Nun, indirekt. Wir müssen aber auch sehen, und das ist schön an diesem Abschnitt, direkt in der weiteren Begebenheit mit den Schriftgelehrten, zu der wir noch kommen, sehen wir auch besonders dargestellt, dass Jesus fähig ist, nicht nur auf die Taten, sondern in das Herz zu blicken. Und das sehen wir auch daran, dass er ja zu dem Gelähmten spricht, deine Sünden sind vergeben. Und dieser Gelähmte war ja völlig unfähig, seinem Glauben durch Taten Ausdruck zu verleihen. Aber Jesus sah, dass dieser Gelähmte eben auch den gleichen hindernisüberwindenden Glauben hatte wie die anderen. Auch wenn er leider nicht keinen hindernisüberwindenden Körper mehr hatte. Jesus sah in ihre Herzen. Und wir müssen eben sehen und anerkennen, dass die Fähigkeit Jesu zu heilen mit anderen Dingen, wenn man konsequent war, verknüpft war. Ja, bestimmt kamen viele einfach damals nur mit dem Gedanken, ich will einfach geheilt werden und vielleicht werde ich da geheilt, ich probiere es. Und danach freuten sie sich, dass sie geheilt waren und denken nicht weiter über Jesus nach. Aber diese glaubten. Dass Jesus das spricht, zeigt, dass sie glaubten, was mit diesen Heilungen zusammenhing und was diese Heilungen eigentlich lehrten. Nämlich, dass Jesus der von Gott gesandte Messias war. Und das hängt natürlich an noch mehr Tatsachen, ja? Dass es diesen Gott gibt, dass dieser Gott unser König ist. Das sind Dinge, die jeder Mensch immer glauben musste, um gerettet zu werden. Dass es diesen einen wahren Gott gibt, der unser Herr und Richter ist und auch die Erkenntnis der eigenen Sünde. Das muss sein. Ja. Niemand kann Sündenvergebung bekommen, der kein Sündenverständnis hat. Wer sich nicht als Sünder, der in die Hölle gehört, sieht, kann nicht Vergebung bekommen, dass er der Hölle entrinnt. Das ist unausweichlich. Also das sah der Herr in ihren Herzen. Und da all das zusammen äußerte sich in dieser Tat, wir müssen zu Jesus, denn er ist von Gott gesandt und er kann uns helfen. Das ist der Glaube, den diese Menschen hatten. Und natürlich heute wissen wir mehr und haben daher auch die Verantwortung mehr zu glauben, nämlich dass dieser Herr 13 Kapitel später am Kreuz stirbt. Wir dürfen wissen, wie Sündenvergebung geschieht, dass sie geschah, indem er stellvertretend für unsere Schuld starb. Und daran müssen wir glauben und dürfen wir glauben und dürfen umso mehr Gewissheit haben, weil wir genau wissen, was passiert ist. Meine Schuld ist gesühnt. Sie ist weg. Es steht nichts mehr zwischen mir und Gott, wenn mir die Sünde durch Jesus vergeben wurde. Warum der Gelähmte die Vergebung erlangt? Weil er Glauben hatte. Hindernisüberwindenden Glauben. Nun die dritte Gruppe. Die Schriftgelehrten. Warum die Schriftgelehrten es ablehnen? Die Schriftgelehrten kommen in diesem Abschnitt, also sie werden hier in dieser Geschichte das erste Mal erwähnt, werden auch allgemein in Markus das erste Mal erwähnt. Auf einmal sitzen dort diese Männer. Und wenn wir die Parallelstelle aus Lukas lesen, lesen wir, dass es ziemlich viele von ihnen waren. Denn in Lukas 5,17 steht, dass in dieser Situation Pharisäer und Gesetzeslehrer aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem anwesend waren. Aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Also überall her hat es die Leute auf einmal bei Jesus zusammengezogen. Und die Frage ist, warum? Warum hier auf einmal? Nun, das wegen der Geschichte, die vorher war. Wir hatten ja beim letzten Mal die Geschichte betrachtet, als Jesus den Aussätzigen heilt und ihn nach Jerusalem schickt. Und ich hatte gesagt, dass er ihn bewusst dorthin schickte, weil das Wunder, das Jesus tat, ein ganz besonderes war. Jeder wusste eigentlich, das kann nur der Messias. Und auch wenn dieser Mann nicht sofort nach Jerusalem ging, es sprach sich rum und es gelangte irgendwie nach bis dorthin. Und es versetzte die damalige jüdische Welt in Aufregung. Und jeder Schriftgelehrte und Pharisäer musste wissen, er kann Jesus nicht mehr ignorieren. Jetzt muss er hingehen und sich selbst ein Urteil fällen. Und laut Furchtenbaum gab es sogar da eine spezielle Prozedur, die festgelegt war, um einen Mann, der vorgibt, der Messias zu sein, zu untersuchen. Und dass es deshalb auch so ist, dass die Leute hier erstmal schweigen. Das ist quasi eine Phase der Beobachtung und dann eine Phase der Überprüfung oder Ausforschung gab. Also, vielleicht war auch deshalb das Haus so voll, weil alles voller Gesetzeslehrer war. Wie bei einer Konferenz. Und was wir eben sehen, ist ihre Reaktion. Und ihre Reaktion ist sofortige Ablehnung dessen, was Jesus hier sagt. Sie lehnen ab. Und das ist eben, ja, hier kommen wir, das ist eben einfach die Tragik der Sache. Ja. Jesus hat langsam die Menge darauf vorbereitet, was er ihnen eigentlich bringen will. Und er wusste, warum er sie langsam darauf vorbereiten musste, weil sie nicht wollen, was er ihnen bringen will. Weil sie keine Sündenvergebung wollen, weil sie kein Bedürfnis danach sehen. Und so sehen wir auch sofort Gegenwind. Und das kennen wir ja auch. Wir sind mit der gleichen Botschaft rausgeschickt. Und erstmal will das niemand, obwohl es jeder braucht. Und das ist tragisch. Und wir müssen dieses Paket ausliefern, aber entweder wird nicht aufgemacht an der Tür oder man wird weggeschickt. Wie wenn wir ein Transport von lebensnotwendiger Medizin vollziehen müssen und der Kranke nimmt nicht an und leugnet, dass er krank ist. Und man kann das Paket nicht einfach vor der Tür stehen lassen, denn dort hilft es niemand. Man muss die Sache an den Mann bringen. Und so sehen wir auch bei Jesus, dass er wirklich bemüht ist, klingt dumm bei Herrn Jesus, aber alles gibt, um eben diese sündigen Herzen doch von ihrer Bedürftigkeit und auch von seiner Vollmacht zur Vergebung zu überzeugen. Darum eben auch seine Wunder, wie wir in dieser Geschichte sehen. Aber eben der Herr Jesus erlebte das Gleiche wie wir, Ablehnung. Wie lehnen die Schriftgelehrten nun ab? Sie bringen sofort einen Einwand. Sie sagen, was redet dieser Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Und dieser Einwand, also die Aussage ist in sich ja richtig. Nur Gott kann Sünden vergeben. Sie sehen nur nicht, dass hier der fleischgewordene Gott vor ihnen sitzt. Nun könnte man zu ihren Gunsten sagen, okay, das hat damals wahrscheinlich auch noch kaum jemand so richtig erfasst, dass Jesus wirklich der inkarnierte Gott ist. Aber selbst wenn wir diesen Einwand durchgehen lassen würden, haben wir mindestens drei Anklagen, die wir gegen sie erheben können, aus ihrer Reaktion. Und zwar ist das erste Stolz, der sichtbar wird. Jesus sagt, deine Sünden sind vergeben und die sofortige Reaktion, Lästerung. Keine Sekunde der Überlegung, sofort das Höchsturteil, Lästerung. Was dieser Mann sagt, stimmt nicht mit mir und meinen Überzeugungen überein und damit steht fest, dass er lästert. Keine Chance, dass in irgendeiner Form ich es bin, der einen Denkfehler hat. Dieser Mann lästert, denn ich habe Recht. Wir erkennen an dieser Reaktion, dass sie nie wirklich bereit waren, sich von Jesus überprüfen zu lassen, sondern nur gewillt waren, ihn zu überprüfen und möglichst etwas zu finden, um ihn abzulehnen. Aber sie waren nicht bereit, sich von ihm ausforschen zu lassen. Und das ist auch die Art, wie heute viele dem Glauben begegnen, auch der Bibel, nämlich indem man nicht hergeht und bereit ist, sich von Gottes Wort und auch der Predigt ausforschen und überführen zu lassen und sich zu überprüfen, sondern nur darauf aus ist, ja, die Bibel auszuforschen, die Bibel zu überprüfen, ob die auch stimmt, ob ich da nicht irgendetwas finde, was ich als Fehler erkenne oder in dem Glauben, der mir gerade vorgestellt wird. Aber das ist eben Stolz. Ich bin nicht bereit, mich ausforschen zu lassen. Und das ist eben natürlich auch eine Warnung an uns. Viele werden in die ewige Verdammnis fahren, weil sie nicht bereit waren, ihre Religion zu hinterfragen, als sie mit Gottes Wort konfrontiert wurden. Und genauso ist es eine Warnung an uns Christen. Viele Christen werden und halten an falschen Überzeugungen fest, weil sie zu stolz sind, weil wir manchmal vielleicht zu stolz sind, unsere Denkweise wirklich von Gottes Wort überprüfen zu lassen, wenn jemand mit der Bibel kommt. Denn das muss natürlich sein. Aber ja, machen wir uns auch bewusst, wer an die Wahrheit glaubt, braucht nie eine Konfrontation zu scheuen. Wer also das beansprucht, sollte auch fähig sein, sich immer auch ja, zu rechtfertigen. Erste Anklage, Stolz. Zweite Anklage, sie hatten kein Sündenbewusstsein. Das wird auch deutlich. Denn wenn hier einer Sündenbewusstsein, Sündenvergebung ausspricht und sie in irgendeiner Form danach verlangt hätten, dann hätte doch irgendetwas in ihnen sich regen müssen, das fragt, kann ich das vielleicht doch auch durch diesen Mann bekommen? Aber nein, sie waren der Meinung, sie haben kein Sündenproblem und wenn, dann kommen sie selbst damit klar. Sie kriegen ihre Sünden schon selbst in den Griff. Sie brauchen das nicht, dass dieser Mann ihnen dabei hilft und überhaupt kann der das sowieso nicht. Sofortiges Urteil, kein Sündenbewusstsein. Und die dritte Anklage, und die wird dann eben in der Geschichte besonders noch deutlich, Unglaube trotz genug Grund zu glauben. Unglaube trotz genug Grund zu glauben. Denn wir sehen ja, der Herr Jesus sieht in ihre Herzen und sieht, dass sie bei sich sofort denken, ha, was redet dieser, solche Lästerung? Man könnte übrigens auch übersetzen, was redet der da? Also richtig abfällig ist das hier auch gemeint. Was redet der da? Jesus sieht das, erkennt es und reagiert darauf, spricht sie darauf an. Das Erste, was sie zum Nachdenken bringen muss, dieser Mann kann meine Gedanken lesen. Ja, das konnte von da an kein Schriftgelehrter mehr leugnen. Und nicht nur das, er sagt dann, ja, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder steh auf und geh umher. Und klar, auch wenn ja, beides eigentlich nicht in unserer Macht steht, aber auch ich könnte hergehen und sagen, deine Sünden sind vergeben und niemand könnte es nachprüfen. Von dem her leicht, schwer zu tun, leicht zu sagen. Aber zu sagen, deine Lähmung ist genommen, das ist schwer, denn das kann man überprüfen. Das kann man direkt überprüfen. Und die Logik von dem, was er nun sagt, ist eben, wenn ich das eine tun kann, dann kann ich auch das andere. Warum? Die Gewalt zu heilen und die Gewalt, Sünden zu vergeben, muss beides von Gott kommen. Wenn Gott mich befähigt zu heilen, dann heißt das, Gott ist mit mir. Und wenn ich behaupte, dass ich Sünden vergeben kann, dann ja, würde Gott mir eben die Fähigkeit zu heilen nehmen, wenn ich jetzt hier lästern würde. Aber das tut er nicht. Gott steht weiter hinter ihm und so kann er diese Heilung tun. Und somit hatten sie eigentlich sie hatten allen Grund, sich selbst zu hinterfragen. Allen Grund zu glauben, dass was dieser Mann sagt, auch wenn sie es in diesem Moment nicht ganz verstanden, dass es von Gott kommt und wahr ist. Und eigentlich wäre diese Heilung ja dafür gar nicht mal nötig gewesen, denn bis dahin waren ja schon genug Heilungen passiert. Zahlreich, in jedem Ort. Aber wir sehen eben auch diesen hartnäckigen Unglauben, der einfach nicht will. Und ganz besonders deutlich wird das noch an einer anderen Stelle. Das schlagen wir jetzt nicht auf, aber unter anderem in Johannes 6 wird die Brotvermehrung geschildert, wo ja, der Herr Jesus eben 5000 Männer plus Frauen und Kinder mit Brot versorgt, aus wenigen Broten und Fischen. Und erst denken die Leute, boah, toll, das soll unser König werden. Ja, nie wieder hungern, nie wieder arbeiten, weil das Brot kommt ja von selbst. Aber dann fordert er sie heraus und auf einmal, was sagen sie? Ja, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Johannes 6, Vers 30. Er hat gerade eben dieses große Wunder getan, aber als sie herausgefordert wurden, dann sagen sie, ja, gib uns doch ein Zeichen. Sie wollen einfach nicht glauben. Und so fordern sie Zeichen über Zeichen, weil sie nicht glauben wollen. Sie hatten längst genug Grund zu glauben und geben immer noch vor, sie hätten nicht genug. Und das gleiche Urteil spricht Gott auch heute in Römer 1 und 2. Dass am Tag des Gerichts keiner eine Entschuldigung haben wird, weil an der Schöpfung die ewige Macht und Gottheit und eben Existenz Gottes wahrgenommen wird. Und in Römer 2, weil wir ein Gewissen haben, das uns anklagt, wenn auch nicht vollständig. Aber das heißt, jeder Mensch muss wissen, es gibt einen Gott und ich bin schuldig vor ihm. Das kann jeder wissen, sagt uns die Bibel. Und so gibt es auch heute genug Grund zu glauben für jedermann. Das sind die Anklagen und das sind die Gründe, warum die Schriftgelehrten ablehnen. Und darum ist niemand schuldlos und niemand damals oder heute kann sich rechtfertigen, wenn er das Angebot des Herrn Jesus, Sünden zu vergeben, ablehnt. Egal, wie viel scheinbar plausible Gründe er dabei anführt. Und wie schon gesagt, in den kommenden Kapiteln werden diese Männer ihren Unglauben beweisen, indem sie eben immer mehr Jesus herausfordern, nicht bereit sind, sich vor ihm zu beugen, sondern immer mehr von ihm erwarten, dass er sich vor ihnen beugt. Aber das wird der Herr Jesus nicht tun. Er will sehen, dass wir uns mit unseren Überzeugungen vor ihm und seiner Wahrheit beugen. Und weil sie das nicht wollen, wollen sie ihn dann spätestens ab Kapitel 3, Vers 6 umbringen. Das ist das, was der Herr Jesus der Welt anbieten will. Sündenvergebung, die Tragik, die meisten wollen es nicht, aber keiner ist ohne Entschuldigung. Und wer eben glaubt, von Herzen, mit hindernisüberwindendem Glauben, der wird es bekommen. Amen.